Ich grüße euch auch herzlich zu diesem Gottesdienst und freue mich, wieder bei euch zu sein. Der Predigttext steht heute in Johannes 8, die ersten 11 Verse. Jesus aber ging an den Ölberg. Und frühmorgens kam er wieder in den Tempel. Und das ganze Volk kam zu ihm. Und er setzte sich und lehrte sie. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer brachten eine Frau zu ihm, die beim Ehebruch ertappt worden war, und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm: Meister, diese Frau wurde auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt. Mose aber hat uns im Gesetz geboten, solche zu steinigen. Nun, was sagst du? Das sagten sie aber, um ihn auf die Probe zu stellen, damit sie etwas hätten, um ihn anzuklagen. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und wieder bückte er sich nieder und schrieb auf die Erde. Als sie das aber hörten, gingen sie von ihrem Gewissen überführt fort, einer nach dem anderen, angefangen von den Älteren. Und er wurde allein gelassen mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf, und als er niemanden sah als die Frau, sprach er zu ihr: Frau, wo sind sie? Hat dich niemand verurteilt? Sie aber sprach: Niemand, Herr. Jesus aber sprach: So verurteile ich dich auch nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Eine starke Geschichte, finde ich. Ich stand mal als Gideon mit meiner Frau vor einem sogenannten Abendgymnasium, wo auch tagsüber Unterricht war. Und es war gerade um die Mittagszeit und ich wollte meine Bibeln anbieten als Geschenk für die Schüler da. Das waren ja alles erwachsene Leute, die haben schon meistens eine Lehre hinter sich gehabt. Und ich rief dann: Jeder, der will, kann eine Bibel von mir bekommen. Und die jungen Leute standen da auf der Treppe von diesem altehrwürdigen Gebäude, war eine breite Treppe, und aßen da ihr Brot oder rauchten was oder machten da halt ihre kleine Mittagspause. Nee, brauche ich nicht. Ich kenne die Bibel, ich bin Muslim, ich brauche das nicht. Und solche Sprüche kamen dann. Und ich stand unten: Ach doch, jeder, der möchte, kann eine Bibel haben. Plötzlich kam einer runter und sagte: Ich nehme eine. Und er fing dann auch gleich an zu blättern. Und das ermutigte andere auch, runterzukommen und eine Bibel zu nehmen. Plötzlich war ich umringt von diesen jungen Männern. Und alle blätterten in der Bibel. Lukas, was ist Lukas? Sagte einer. Psalmen, was sind Psalmen? Und da merkte ich, die haben gar keine Ahnung von der Bibel. Und da fing ich an. Zu Jesus brachten sie mal eine Frau. Ruhe war. Meister, die haben wir auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt. Was sagst du? Da gucke ich sie an. Was meint ihr, was Jesus gesagt hat? Steinigen. War die alle einer Meinung? Steinigen. Sag ich, nee, Jesus sagte, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Boah, Jesus war ein kluger Mann, sagten sie da. Und dann gab es ein Gespräch. Und die paar Minuten, die wir da noch hatten, waren gut. Da war Offenheit. Und dann mussten sie wieder rein zum Unterricht. Meine Frau sagte dann noch, die Stimmung war total gekippt. Man hat einen Eindruck gehabt, der Heilige Geist ist gekommen. Hat gewirkt, ja. Unser Text fängt an mit dem Vers. Jesus aber ging an den Ölberg am Abend vorher. Das letzte Mal habe ich darüber gepredigt, welche innige Beziehung zwischen Jesus und dem Vater bestand. Vielleicht erinnern sich einige noch daran. Er tat nur das, was er den Vater tun sah. Er sprach nur das, was der Vater ihm sagte. Er gab transparent weiter, was Gottes Wille war, was des Vaters Wille war. Er hatte innigste Beziehung mit dem Vater. Er ging an den Ölberg und betete da. Das war üblich. Das wussten die Jünger. Alle wussten, Jesus ging jeden Abend an den Ölberg zum Beten. Und am Morgen früh kommt er wieder in den Tempel und lehrt das Volk. Und das Volk kommt herbeigeströmt. Es sehnt sich nach diesen Worten Jesu, die ihnen so viel geben. Und dann kommen diese Pharisäer und Schriftgelehrten mit dieser Frau auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt und stellen sie jetzt in die Mitte. In die Mitte heißt wohl zwischen Jesus und die Zuhörenden. Sie sind so schlau, diese Pharisäer und Schriftgelehrten. Sie kommen mit diesem Jesus aber nicht zurecht. Sie wehren sich dagegen, dass der Gottes Sohn sein soll. Obwohl sie eigentlich die Zeichen gesehen haben, die nur Gott tun kann. Ein Wort sprechen und es geschieht. Ein Wort sprechen zu dem Gelähmten, stehe auf und er steht auf und kann gehen. Er macht Tote lebendig. Er speist Tausende mit 2 Broten und 3 Fischen. Das haben sie alles erlebt. Ja, sie haben sogar die Stimme am Jordan gehört vom Himmel. Das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören, an dem habe ich wohlgefallen. Und doch wehren sie sich dagegen, gegen diesen Menschen, gegen diesen Jesus. Warum? Er ist halt zu anders als das, wie sie sich Gott vorstellen. Sie sind doch die Frommen, um sie hätte er sich doch kümmern müssen. Aber nein, er sitzt mit den Sündern beim Tisch, er hält mit denen Gemeinschaft. Er spricht mit den Armen, mit den Verstoßenen, mit den Zöllnern, mit denen man keinen Kontakt haben will. Aber zu ihnen, ja, mit ihnen redet er oft streng und hart. Der muss beseitigt werden. Und sie denken sich jetzt was Schlaues aus. Das muss ja ein Plan gewesen sein, denn man ertappt ja nicht jemanden so einfach beim Ehebruch. Das macht man meistens heimlich. Das sieht man nicht von außen. Also muss das denen bekannt gewesen sein. Die Frau ist jetzt beim Ehebruch und da gehen wir hin und dann ertappen wir die. Also hat man das vorbereitet. Da war ja auch ein Mann beteiligt. Anscheinend war der Mann mit in den Plan eingeweiht. Den Mann haben sie jedenfalls nicht mitgebracht, obwohl es in Mose auch heißt, dass beide gesteinigt werden sollen. Bei diesem Plan war ihnen auch egal, dass die Frau tatsächlich den Tod erleiden müsste. Das war ihnen egal. Die Hauptsache ist, Jesus wird beseitigt. Haben die eine Vorstellung, dass Gott die ganze Planerei beobachtet hat? Dem entgeht das doch nicht, oder? Aber da waren sie sich gar nicht im Klaren drüber. Sie dachten, das ist alles geheim. Gott sieht das nicht. Doch. Doch. Er sieht es und er lässt es zu. Er lässt es zu und sein Gottes Plan geht in Erfüllung, nicht ihr Plan. Gott lässt es zu, dass die Frau da Todesängste ausstehen muss. Aber wie liebevoll geht Gott jetzt mit ihr um? Aber auch mit den Pharisäern und Schriftgelehrten irgendwie. Die Pharisäer und Schriftgelehrten können sich nicht vorstellen, dass Jesus sich gegen das Gesetz Mose stellen wird. Das wird er nicht tun. Sie rechnen fest mit der Steinigung. Sie haben schon die Steine in der Hand. Sie kommen ja mit den Steinen an. Und fest überzeugt, jawohl, den Spaß haben wir gleich, die Frau können wir steinigen. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Jesus tut nichts anderes als das, was Gott ihm zeigt, was der Vater ihm zeigt. Also hat das eine Bedeutung. Gott schreibt auf die Erde, in den Sand. In Jeremia 17, Vers 13 sagt Gott, alle, die dich verlassen, müssen zu Schanden werden. Die von mir weichen, werden auf die Erde geschrieben. Denn sie haben den Herrn verlassen, die Quelle lebendigen Wassers. Es ist die einzige Stelle in der Bibel, wo Gott ankündigt, dass er Namen auf die Erde schreibt. In den Sand. Und ich bin überzeugt, dass genau diese Situation hier eingetreten ist. Diese Pharisäer und Schriftgelehrten haben Gott verlassen. Obwohl sie so fromm waren, obwohl sie die Bibel, ich weiß nicht, auswendig kannten, jedenfalls gut kannten, und obwohl sie so anstrengten, alle Gesetze und Gebote zu erfüllen, sie haben Gott verlassen. Wie anders ist das Wort, was Jesus einmal zu seinen Jüngern sagt. Freut euch, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Nicht im Sand, im Himmel. Oder Gott sagt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und dein Name ist im Himmel angeschrieben. Du bist gerufen. Der Name ist ewig im Himmel angeschrieben. Das auf die Erde schreiben heißt, Gott ist zornig über uns. Ich will mit dir nichts zu tun haben. So wie eine Welle, die über den Sand spült, hinterher nichts mehr zurücklässt. Alles ist weg. So sind wir dann in den Augen Gottes. Wenn wir ihn verlassen und wenn wir andere anklagen. Das ist ein Zeichen dafür, dass wir Gott verlassen haben. Wir klagen andere an. Wir sehen nicht mehr unsere eigene Schuld. Ja, hier in unserer Begebenheit heißt es jetzt, dass Jesus aufblickte, als sie ihn zu bedrängten, nicht aufhörten, ihn zu bedrängen. Sag jetzt was, was sollen wir mit der Frau tun? Mose hat das geboten. Sagt Jesus, er richtet sich auf, schaut sie an und sagt laut, dass alle es hören. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und er bückte sich wiederum nieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie von ihrem Gewissen gestraft, einer nach dem anderen hinaus, die Ältesten zuerst. Ach, ein Moment der Chance zur Buße, sich an die eigene Brust zu schlagen. In den Herzen der Pharisäer und Schriftgelehrten passiert was, womit sie nicht gerechnet haben. Sie werden an ihre eigene Schuld erinnert. Da könnte ich jetzt stehen in der Mitte. Und der Älteste lässt zuerst seine Steine fallen lassen. Und die anderen folgen. Einer nach dem anderen schleicht sich davon. Ja, eigentlich sind das die wunderbaren Momente, wo wir umkehren dürfen, wo wir sagen dürfen, Herr, sei mir Sünder gnädig. Ich bin verloren, ich brauche Gnade. Das sind die Momente, wo Gott uns seine Gnade anbietet und sagt, ich habe deine Schuld bezahlt am Kreuz. Aber Gott schreibt unsere Namen in den Sand, wenn wir andere anklagen. Er löscht unsere Namen so aus, wie die Meereswelle keine Spuren mehr zurücklässt im Sand. So schlimm ist es für Gott, wenn wir andere anklagen. Wie wunderbar, wenn das Gewissen noch funktioniert. Bei den Pharisäern hat es noch funktioniert, aber es war für sie nur peinlich. Sie schlichen davon, sie waren gedemütigt. Wahrscheinlich hat das ihren Zorn auf Jesus noch größer gemacht. Es ist ein großes Problem, eigene Schuld zuzugeben. Wir kennen das in der Politik, wie man Schuld zuweist und sich rechtfertigt. Es fällt viel einfacher, immer mit dem Finger auf den anderen zu zeigen, als eigene Schuld zuzugeben. Und Jesus spricht gerade diese Sünde ein paar Mal an. Wir haben es gehört vorhin in der Bergpredigt. Richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Oder er sagt an einer Stelle, wenn dein Bruder siebenmal am Tag an dir schuldig wird und siebenmal wieder zu dir kommt und sagt, es tut mir leid, sollst du ihm vergeben und ihn nicht anklagen. Und beten wir nicht im Vater unser und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Wir beten es eigentlich jeden Sonntag, oder? Das ist die einzige Grenze, die Gott uns setzt. Sonst erwarten wir die Fülle, aber bei der Vergebung sagen wir plötzlich, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Gott verlangt von uns auch, dass wir alle Schuld vergeben und nicht anklagen. Wenn wir in der Bergpredigt lesen, werden uns die Augen geöffnet für unsere Schuld. Und ich muss von mir sagen, je älter ich werde, desto mehr Gnade brauche ich. Desto mehr erkenne ich, wie viel Schuld ich immer noch auf mich lade. Zum Beispiel fordert Jesus, ihr habt gehört, zu den Alten ist gesagt, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer ein Weib ansieht, ihrer zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Wenn wir diesen Maßstab an uns legen, dann stehen wir vor Gott arm da und brauchen ganz viel Gnade. Und er hat diese Gnade. Die Bergpredigt zeigt uns, wie es um uns bestellt ist. Und Gott sieht ja unser Herz an. Er sieht nicht nur unser Herz an, er erforscht es, heißt in der Bibel. Er erforscht es. Das ist ein Forschungsgegenstand für ihn. Und er kennt alle unsere Regungen. Er kennt unser Herz besser als wir selbst. Und zum Glück weiß er alles. Zum Glück, denn nur so konnte er alle unsere Schuld vergeben. Auch die Schuld, die sich nur in unserem Herzen abspielt. Ja. Als alle Ankläger verschwunden sind, richtet sich Jesus auf und schaut die Frau an. Weib. Wo sind nun deine Ankläger? Hat dich niemand verdammt? Die Frau hat bestimmt die ganze Zeit zitternd da gestanden und nur unter sich geschaut. Ich nehme an, die konnte gar nicht aufschauen. Die hat gezittert in Todesangst. Jetzt hebt sie den Blick und schaut um. Sie sind weg. Und sie sagt, niemand, Herr. Jesus sprach zu ihr, so verurteile ich dich auch nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Niemand verdammt mich. Wenn Jesus sich vor uns stellt, müssen alle Anklagen schweigen. Alle Kläger müssen schweigen. Gibt es niemanden, der uns verdammen kann. Noch nicht mal unser eigenes Herz. Und der Ankläger kann nicht sagen, ich habe eine Sünde gefunden, die du nicht am Kreuz bezahlt hast. Das kann er nicht sagen, denn er hat alle Schuld bezahlt. Auch die kleinste. Und das Maß, was eine große Schuld und eine kleine Schuld ist, ist bei Gott vielleicht ganz anders, als wie wir es sehen. Und wie massiv Jesus uns verurteilt, wenn wir andere anklagen, das geht ja an mehreren Stellen der Bibel hervor. Vielleicht ist das in unseren Augen gar nicht so schlimm. Aber für Gott ist es schlimm, denn er hat uns Schuld vergeben und bezahlt. Täglich, ständig. Kann dann diese Schuld dann nicht vergeben werden? Diese Schuld, dass wir andere anklagen? Doch, natürlich, auch diese Schuld hat Jesus bezahlt. Sonst hätte er nicht am Kreuz für die Pharisäer und Schriftgelehrten beten können, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Auch diese Schuld kann vergeben werden. Alle Schuld, es gibt keine Schuld, die hier nicht vergeben werden kann. Ja, ich habe noch den Vers nach unserem Bibeltext gelesen. Und da heißt es, Jesus redete weiter und sprach dann zu den Menschen, die da standen, ich bin das Licht der Welt. Diese Begebenheit zeigt, wie dieses Licht wirkt. Es fällt ins Herz und zeigt uns den Dreck und Schmutz unseres Herzens. Es zeigt uns Dinge, die nicht gut sind. Aber es zeigt uns die Freundlichkeit Jesu. Es zeigt uns, wie es wirklich um uns steht. Das haben die Pharisäer erlebt. Das Licht Jesu strahlt in ihr Herz. Sie fühlten sich überführt von ihrer eigenen Schuld. Wunderbar. Aber dass dieses Licht Wärme ist, dass darin auch die Gnade Gottes leuchtet, das konnten sie leider nicht erkennen. Wir brauchen dieses Licht auch. Wir müssen unser Herz wahrscheinlich immer mehr aufräumen oder immer mehr erkennen, wie viel Gnade wir brauchen, damit wir uns ganz allein auf seine Gnade verlassen. Auf nichts anderes können wir uns verlassen. Nicht unsere eigenen Anstrengungen bringen uns in den Himmel, sondern Jesus bringt uns dahin. Er trägt uns nach Hause. Amen.